Und wir dürfen heute eine Passage der Bibel studieren, wo uns der Sohn Gottes vor Augen geführt wird. Unser Predigttext, den finden wir in Kolosser 1, die Verse 20 bis 22. Und ich lese wegen des Kontextes noch Vers 19. Denn es gefiel Gott, in ihm, also in Christus, alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in bösen Werken, hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Europa befand sich in einer tiefen Krise. Unaufhörlich wütete der Krieg. Dörfer wurden immer wieder geplündert, Ernten vernichtet. Der Hunger machte sich breit. Die Seuche flammte immer wieder auf. Der Tod war allgegenwärtig. Es war im Dreißigjährigen Krieg, der von 1618 bis 1648 in Europa wütete. Wie konnten die Völker in Europa wieder versöhnt werden? Wie konnte Frieden entstehen? 12 lange Jahre dauerten die Verhandlungen, 7 Jahre Vorverhandlungen und dann die letzten 5 Jahre in Münster und Osnabrück vor Ort, eine ununterbrochene Verhandlung um den Frieden. In den beiden Städten Münster und Osnabrück versammelten sich insgesamt 37 ausländische und 111 deutsche Gesandte. Die Völker schickten neben direkten Entscheidungsträgern auch sogenannte Mundus Mediatoris, also ausgesuchte Vermittler, die versuchen sollten, den Frieden herzustellen. Diese verhandelten in unterschiedlichen Konstellationen, sie trafen Vorabsprachen, sie wurden wiederum ihrerseits beeinflusst durch die andauernden Kriegsgeschehnisse, durch die Siege und Niederlagen ihrer einzelnen Abgesandten. Entscheidend für den Erfolg des schließlich errungenen Friedensvertrags war der Diplomat Alvise Contarini, der großes Vertrauen aller konkurrierenden Konferenzteilnehmer genoss. Am 24.10.1648 gelang das Unvorstellbare. Der Westfälische Frieden wurde in Münster und Osnabrück mit den Unterschriften von Kaiser Ferdinand III., König Ludwig XIV. Auf der einen Seite sowie Königin Christina von Schweden auf der anderen Seite besiegelt. Das Drama des Dreißigjährigen Krieges findet mit den Friedensverhandlungen ein Ende. Der heutige Predigttext nimmt uns hinein in ein noch viel größeres Drama. Es handelt sich nicht um eine europäische Geschichte von Krieg, Leid und schließlich Frieden, ja noch nicht mal um eine Geschichte von weltweiter Bedeutung. Nein, das Ausmaß ist noch viel größer. Der gesamte Kosmos, die Gesamtheit der geschaffenen Welt wird in dieses Drama hineingenommen. Wir werden Zeugen von einer unüberbrückbaren Kluft, die zwischen Schöpfung und dem Schöpfer sich auftut und die dann vom Schöpfer überwunden wird. Wir lesen noch einmal den Predigttext, den wir finden im Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 20 und 21. Und wir nehmen von Vers 19 noch den ersten Teil mit. Denn es gefiel Gott. Und dann Vers 20. Durch ihn, also durch Christus, alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Diese Verse münden in einem fulminanten Ergebnis, was vorher gut vorbereitet wurde durch Paulus. In den Versen vor unserem Predigttext hatte Paulus die Größe und die Herrlichkeit von Jesus Christus besungen. In dem Loblied auf Jesus Christus, die Verse 15 bis 20, wird Jesus Christus als Urheber und Erhalter der Schöpfung gepriesen. Er hat alles ins Dasein gerufen. Er erhält die gesamte Schöpfung. In Vers 16 heißt es, denn in Christus ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Ja, Christus ist nicht nur der Erschaffer, sondern auch der Erhalter der Welt. Denn in Vers 17, er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er steht der Schöpfung gegenüber. Er unterscheidet sich wesentlich von ihr. Er ist der Schöpfer, wir sind Geschöpf. Er unendlich, wir endlich. Und mit dem Schöpfer, und darauf zielt nun unser Predigttext, mit dem Schöpfer rückt auch die Machtfrage in den Mittelpunkt. Wenn Christus der Schöpfer ist, wenn er den Vorrang hat über alles andere, wenn er über der Schöpfung steht, wie es heißt, wenn alles für ihn und zu ihm hin geschaffen ist, ja, wie kann dann diese Schöpfung von so viel Leid, Zerwürfnis und Einsamkeit geprägt sein? Eine Welt, in der Christus der Herr ist und alles zu seiner Ehre dienen soll, würde sie nicht anders aussehen müssen? Hat Christus die Macht über diese Schöpfung verloren? Hat er versagt? Wer die Schöpfung betrachtet, sieht zwar viel auch an Schönheit und Ästhetik des Weltalls und die schwindelerregende Komplexität des Mikrokosmos, aber er sieht auch eine gefallene Schöpfung, gezeichnet von Hass, von Rebellion und Leid. Die Bibel erklärt, wie es zu einer gefallenen Schöpfung kommen konnte. Das Geschöpf hat sich vom Schöpfer abgewandt. Mit anderen Worten, der Mensch hat gegen seinen Erschaffer rebelliert. Der Mensch wollte seinen Status als Geschöpf nicht akzeptieren. Denn Geschöpf sein bedeutet eben auch, in Verantwortung gegenüber seinem Schöpfer zu leben. Danach zu fragen, was möchte Gott, nicht was möchte ich? In einer anhaltenden Abhängigkeit sich zu befinden. Abhängig von dem, der Leben, der Sinn stiftet, der mein Leben gegründet hat und der es erhält. Der Mensch bricht aus dieser Gehorsamsbeziehung, aus dieser asymmetrischen Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Er rebelliert gegen Gott. Und diese Rebellion führt in einen tiefen Riss, in einen tiefen Bruch zwischen Gott und Mensch. Die Beziehung wird und bleibt zerstört mit weitreichenden Folgen. Der Tod hält Einzug, Krankheit und Leid. Seitdem zeichnet sich der Mensch dadurch aus, dass er seinerseits Beziehungen zerstört, egoistisch ist und seinen eigenen Vorteil sucht. Die gesamte belebte und unbelebte Schöpfung wird hineingenommen in dieses Zerwürfnis, hineingerissen in diese Kluft, die sich zwischen dem Menschen und Gott auftut. Wenn man nun auf die Schöpfung schaut, scheint es so, dass der Gegenspieler Gottes, nämlich Satan, triumphiert hat. Er scheint zu gewinnen. Er scheint systematisch zu zerstören. Er richtet Leid ein und wendet das Denken der Menschen erfolgreich gegen Gott. Christus ist zwar der Schöpfer, aber ist er auch der Sieger? Christus hat alles ins Dasein gerufen, aber kann er noch mit seinem Geschöpf interagieren? Kann der Bruch zwischen Mensch und Gott überwunden werden? Die Antwort lautet ja. Warum? Weil unser Predigttext genau das proklamiert. Denn es gefiel Gott, durch Christus alles mit sich selbst zu versöhnen. Die Antwort finden wir bei Gott. Er hat keinen Gefallen an einer Schöpfung, die sich von ihm abkehrt. Denn es gefiel Gott, das heißt, dass Gott selbst wieder aktiv wird. Wieder einmal. Alles Handeln geht von Gott aus. Er ist der Initiator der Schöpfung und er ist auch der Initiator der Erlösung. Gott handelt, um den Menschen in eine wiederhergestellte Beziehung zu ihm zu bringen. Gott tut dies, weil es ihm wohlgefällt. Gott gibt das Zepter der Geschichte nicht einfach aus der Hand. Er handelt und geht für seine Rettungsmission bis zum Äußersten. Und damit sind wir beim Thema der Predigt heute Morgen, Gottes Versöhnungsmission. Gott rettet alle. Gott will alle. Rettet Gott alle? Gottes Versöhnungsmission. Gott will alle. Rettet Gott alle? Denn es gefiel Gott zu versöhnen, heißt es. Versöhnen meint hier, dass etwas radikal geändert wird. Es geht um eine Wiederherstellung einer zerbrochenen Beziehung zwischen Gott und Sündern. In der Versöhnung wird die Feindschaft zwischen Gott und Mensch beendet und die zerstörte Beziehung wiederhergestellt. Und wir wollen nun im Folgenden Gottes Versöhnungsplan Schritt für Schritt nachbuchstabieren. Seine Versöhnungsmission umfasst dabei zwei große Perspektiven. Die eine, die kosmisch ist, die den gesamten Kosmos umfasst, und eine persönliche Beziehung. Paulus entfaltet zuerst die Perspektive, die die Gesamtheit der Schöpfung in den Blick nimmt. Gottes Versöhnungsmission. Erstens die kosmische Perspektive, Vers 20. Denn es gefiel Gott, durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte. Und die Frage, die hier unweigerlich aufkommt, ist, lehrt Paulus die Allversöhnung? Also die Lehre, dass alle Menschen automatisch gerettet werden, egal ob sie ihre Sünden vor Gott zugeben oder nicht, rettet Gott alle, sodass keiner mehr befürchten muss, sich vor Gott einmal verantworten zu müssen. Es heißt hier, denn es gefiel Gott, durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen. Was meint alles? Könnte dieses alles nur auf die bezogen sein, die die Versöhnung auch annehmen? In dem Christuslied, die Verse 15 bis 20, wird der Begriff alles fünfmal verwendet. und er bezieht sich immer auf die Gesamtheit der Schöpfung. Auch in Vers 20 wird der Begriff mit der gleichen Bedeutung verwendet. Das zeigt der Abschluss des Vers 20, durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, und jetzt wird es nochmal genauer ausgeführt, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Also auch in Vers 20 wird mit alles die Gesamtheit der Schöpfung bezeichnet. Paulus macht also die Aussage, dass alles mit Gott versöhnt wird im Rahmen dieses Hymnus. Es ist ein Loblied auf Jesus Christus. Er ist der Schöpfer aller Dinge, was im Himmel und was auf Erden ist. Und sein Anspruch und seine Macht über seine Schöpfung hört hier nicht auf. Nicht beim Erschaffen, nein. Der Anspruch von Jesus Christus beginnt bei der Schöpfung und drückt sich dann auch im Erlösungshandeln aus. Hat Satan, der auch als Gott dieser Welt bezeichnet wird, gewonnen? Haben die unsichtbaren Mächte, die gegen Gott streiten, den Kampf für sich entschieden? Nein. In Kolosser 2, Vers 15 führt Paulus das nochmal genauer aus und sagt, dass die Herrschaften und Gewalten, also alle unsichtbaren Mächte, entwaffnet wurden. Er stellte sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben am Kreuz. Mit anderen Worten, Gott versöhnt durch Christus sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. In allen Bereichen hat Christus also den absoluten Vorrang, sowohl im Schöpfungsgeschehen als auch im Heilshandeln. Die Schöpfung wurde ja mit hineingerissen in die Kluft, die sich zwischen Mensch und Gott aufgetan hat. An anderer Stelle formuliert Paulus das so in Römer 8, Vers 20, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft auf der Sterblichkeit. Von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Das heißt, die Gesamtheit der Schöpfung muss wieder in ein geordnetes Verhältnis zu Gott gebracht werden. Paulus unterstreicht diesen Sachverhalt, indem er in Kolosser 1, Vers 20 einen ganz besonderen Begriff für Versöhnen verwendet. Wörtlich schreibt er dort, dass die Schöpfung rückversöhnt werden soll. Ein Ausleger schreibt dazu, das Aal ist versöhnt worden, indem durch die Auferstehung und Erhöhung Christi Himmel und Erde wieder in die durch Gottes Schöpfung bestimmte Ordnung zurückgebracht worden sind. Nun steht das Aal wieder unter seinem Haupt und damit ist kosmischer Friede eingekehrt. Die Grundvoraussetzung dafür, dass dieser kosmische Friede möglich ist, wurde am Kreuz gelegt. Doch die Erfüllung des kosmischen Friedens steht noch aus. Noch seufzt die Schöpfung. Aber eines Tages wird Wirklichkeit werden, was Jesaja prophezeit hat in Jesaja 11, Vers 7. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Paulus formuliert hier also diese große, diese kosmische Perspektive und macht deutlich, dass durch das Kreuz Frieden hergestellt werden konnte. Er macht aber auch deutlich, dass die endgültige Erfüllung noch aussteht, noch seufzt die Schöpfung. Doch während die Schöpfung noch auf die sichtbare Wiederherstellung wartet, während die Erfüllung der Prophezeiung von Jesaja noch in der Zukunft liegt, gibt es ein Versöhnungshandeln, welches sehr konkret im Hier und Jetzt stattfindet. Wir sind wieder bei unserem Predigttext in Kolosser 1, Vers 20 und 21. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Und jetzt kommt ein großer Umschwung in seiner Perspektive. Auch euch, Vers 21, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. Nachdem Paulus den Hymnus zu einem fulminanten Abschluss gebracht hat in Vers 20, wechselt er plötzlich von einer großen kosmischen Perspektive auf eine ganz persönliche. Man hat den Eindruck, als ob er jetzt ganz nah an die Stadt von Kolosse heranzoomt, jedes einzelne Gemeindeglied in den Blick nimmt und ganz persönlich wird und sagt, auch euch, euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, auch euch hat er jetzt versöhnt. Gottes Versöhnungsmission. Im ersten Schritt haben wir die kosmische Perspektive betrachtet. Nun wird Paulus persönlich. Er wechselt vom Alles, der Gesamtheit der Schöpfung, zum Euch, beziehungsweise zum Ihr. Er kommt zur persönlichen Perspektive. Damit sind wir beim zweiten Punkt, die persönliche Perspektive. Auch euch. Wie sieht Gottes Versöhnungsmission für Sie persönlich aus? Es fällt zunächst der Gegensatz in Vers 21 auf zwischen einst und jetzt, den Paulus aufzeigt. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. Was war denn in der Vergangenheit? Wie beschreibt Paulus die Vergangenheit der Gemeindemitglieder? Seine Beschreibung der Vergangenheit ist schonungslos. Und er beschreibt nicht nur die Vergangenheit der Kolosser, sondern aller Menschen von Geburt an. Und er verwendet dafür zwei sehr eindrückliche Begriffe. Er sagt, auch euch, die ihr einst entfremdet wart. Entfremdet bedeutet, dass jemand fern von der Heimat ist. Anschaulich wird der Begriff entfremdet anhand von deutschen Waisenkindern, die in der Nachkriegszeit in Litauen Unterschlupf suchten. Sie bekamen von den Bewohnern von Litauen eine ganz eigene, feste Bezeichnung. Wolfskinder wurden sie benannt. Wolfskinder, das heißt, diese deutschen Waisenkinder haben keine Heimat, keinen Schutz, keine Sicherheit. Sie lebten in Wäldern und schlugen sich mit kleinen Tätigkeiten, aber auch mit Stehlen durch. Niemand wollte sie haben. Sie blieben verstoßen, ausgegrenzt, entfremdet, ohne Heimat. Der Mensch ist genau in einer solchen Situation, fern von der Heimat, Wolfskind statt Gotteskind. Und dann fügt Paulus noch einen zweiten Begriff hinzu. Er sagt, wir waren entfremdet und feindlich gesinnt in den bösen Werken. Feindlich gesinnt bedeutet, dass unsere gesamte Persönlichkeit hineingenommen wird in den Widerstreit zu Gott. Unser Denken, unser Fühlen, unser Wille richtet sich feindlich gegen Gott. Und diese feindliche Gesinnung, das heißt diese feindliche Grundhaltung gegenüber Gott, drückt sich in unseren Handlungen aus, in unseren bösen Werken. In Kolosser 3, Vers 5 geht Paulus noch einmal auf die Vergangenheit der Kolosser ein und beschreibt sehr plastisch, welche bösen Werke er denn vor Augen hat. Er schreibt dort von Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, Götzendienst. Und dann sagt er in Kolosser 3, Vers 6, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Das heißt, Feindschaft gegenüber Gott meint nicht nur eine krasse Trennung vom Mensch zu Gott, sondern es bedeutet, dass der Mensch eine aktiv feindliche Einstellung gegenüber Gott hat. Die Feindschaft ist äußerst aktiv. Sie äußert sich nach der Gesinnung in den bösen Werken. Das Problem ist also nicht bloß, dass wir Gott ignorieren, sondern dass wir willentlich aus Liebe heraus sündigen und dadurch gegen Gott rebellieren. Wie soll Gott auf dieses Leben des Menschen reagieren? Wie soll er auf Menschen reagieren, die feindlich gesinnt und entfremdet sind? Gott ist 100% gerecht. Das heißt, er kann gar nicht anders, als uns rechtmäßig zu verurteilen. Stellen Sie sich einen Richter vor, der einfach aus Mitleid gegenüber einem Mörder sagt, den lasse ich mal laufen, wird schon nicht nochmal vorkommen. Das wäre ein ungerechter Richter. Wenn Gott einfach ein Auge zudrückt, widerspricht er seiner absoluten Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gott kann aber seinem Wesen nicht widersprechen, sonst wäre er nicht Gott. Und doch findet Gott einen Ausweg, wie er uns in eine freundschaftliche Beziehung hineinholen kann. Er initiiert eine Versöhnungsmission. Er schafft einen Weg, uns nicht verurteilen zu müssen, sondern uns, die wir Feinde Gottes sind, zu seinen Freunden zu machen. Und die Lösung sieht vor, dass er 100% gerecht bleibt und doch versöhnen kann. Versöhnung zwischen Gott und Mensch bedeutet, so drückt es Lloyd Jones aus, dass Gott einen Weg gefunden hat, auf dem er uns als Leute behandeln kann, die nicht länger seine Feinde sind, sondern die er liebt und denen er gern vergibt. Und die Frage ist, worin liegt dieser Weg? Wie genau schafft Gott es, diese Versöhnungsmission zu finalisieren? Der Weg besteht in einer Person, die von sich sagt, ich bin der Weg. Diese Versöhnungsmission benötigt einen Mittler, einen, der sich in den Spalt zwischen Gott und Mensch stellt. Einen Mundus Mediatoris. Der Vers 20 betont, dass es einen gibt, durch ihn, damit beginnt der Vers 20, durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen und dann noch einmal durch ihn. Darauf legt Paulus den Fokus, auf denjenigen, der sich zwischen Gott und Mensch stellt. Christus nimmt die Mittlerrolle ein. Wieder einmal. Durch Christus wurde die Welt geschaffen und nun soll durch Christus die Versöhnung stattfinden. Doch diesmal handelt es sich bei diesem Mundus Mediatoris nicht um einen Friedensschluss wie im Dreißigjährigen Krieg. Das Unterfangen soll nichts Geringeres bewirken, als den Weg zwischen Gott und Mensch zu ebnen. Daher kann es nur einen einzigen Mundus Mediatoris geben. Alleine Jesus Christus kann Mittler sein. Warum? Warum eignet sich alleine Jesus Christus als der wahre Vermittler? Weil Christus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Weil er der Schöpfer der Welt ist. Und weil Christus alleine ganz Mensch und ganz Gott ist und dabei rein und schuldlos. Alleine Jesus Christus ist in der Lage, Versöhnung zu erwirken. Wie kann diese Versöhnung möglich werden? Wie kann die Kluft zwischen Schöpfer und Geschöpf überwunden werden? Die Antwort finden wir in unserem Predigttext, zum einen in Vers 20, wo es heißt, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Und dann in Vers 22, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Die Versöhnungsmission findet also am Kreuz seine Erfüllung. Am Kreuz wird dem Zorn Gottes Genüge getan. Am Kreuz trägt Christus die Schuld des Menschen und stirbt als vollkommener Mittler anstelle des Menschen. Das Blut des Kreuzes, und Vers 20, meint also den Tod von Jesus Christus am Kreuz. Christus geht freiwillig in den Tod und was er dort tut, beschreibt Paulus sehr plastisch mit den Worten, wieder Vers 20, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Er macht dort Frieden, Shalom, eine wiederhergestellte Beziehung, die vorher zerbrochen war. Frieden herzustellen, Gott kostete Gott sein Äußerstes, nämlich seinen eigenen Sohn. Anschaulich wird Christus als Friedensstifter anhand eines Berichts von Don Richardson. Don Richardson war als Anthropologe und Missionar zum Stamm der Sawi in Neuguinea gekommen. Sein Ziel war es, die christliche Botschaft unter diesem Stamm zu verkündigen. Doch dieser Stamm wollte von Christus nichts wissen. Die christliche Botschaft stieß auf taube Ohren. Es vergingen mehrere Jahre der Enttäuschung und Erfolglosigkeit bis zu jenem denkwürdigen Tag. Er berichtet von der Frau des Mannes, die nicht mit ansehen konnte, was ihr Mann, der Häuptling der Sawis, dort tat. Wieder einmal standen sich diese zwei Stämme feindlich gegenüber, die Sawis auf der einen Seite und der Haneam-Stamm auf der anderen Seite. Jeder Versuch einer Schlichtung war bisher gescheitert. Nun kam es zum letzten Versuch. Der Häuptling nahm das 6 Monate alte Baby seiner Frau aus den Armen, hielt es hoch in die Luft und trug es hinüber zum anderen Häuptling des feindlichen Stammes und drückte dieses Baby dem feindlichen Stamm in die Hand. Jetzt würden sie dieses Baby aufziehen, würden ihm einen neuen Namen geben. Die Tradition sagt, zwischen diesen beiden Stämmen konnten nun keine Kriege mehr geführt werden, solange das Kind am Leben war. Deshalb hatte dieses Kind einen ganz besonderen Namen, Friedenskind. Als Richardson diese Szene mitbeobachtete, hatte er nun endlich den Schlüssel, um den Sawis das Evangelium zu erklären. Er versammelte die Mitglieder des Stammes um sich und erzählte ihnen mit klopfenden Herzen und trockenem Mund vom Friedenskind Gottes. Gott hatte seinen eigenen Sohn Jesus gesandt, um unter seinen Feinden zu leben und mit den Menschen Frieden zu schließen. Jesus ist das Friedenskind. Durch ihn können wir mit Gott Frieden schließen. Gott stiftet Frieden, indem er sich selbst in seinem Sohn gibt. Christus trägt die Strafe, die auf uns lastet. Er kann dies nur tun, indem er die Sünde selbst samt seinen Folgen, nämlich den Tod, auf sich selbst nimmt. Indem Jesus Christus freiwillig in den Tod geht, indem Jesus Christus auf Golgatha unsere Schuld trägt, ist dem Anspruch Gottes Genüge getan. Am Kreuz stirbt der vollkommene Sohn Gottes und erwirkt dadurch Frieden. Durch seinen Tod am Kreuz verändert sich alles. Er hat dem Anspruch der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan. Sünde wurde gesühnt und gestraft. Und nun kann der Sünder mit Gott versöhnt werden. Nun kann er die objektiv geschaffene Gerechtigkeit für sich persönlich annehmen. Nun kann Versöhnung geschehen. Eine radikale Änderung kann möglich werden, vom Feind Gottes zum Freund Gottes. Und genau das betont Paulus hier in Vers 21, wenn er diese krasse Trennung aufzeigt zwischen einst und jetzt. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt. Einst getrennt, einst Feind Gottes. Einst, da ist jeder Mensch hineingenommen. Über jeden Menschen lautet die Diagnose entfremdet, feindlich, eine gegen Gott gerichtete Gesinnung, böse Werke. Und nun schreibt Paulus, dass einige aus diesem Lager der Feinde Gottes zu Freunden Gottes geworden sind. Würde er hier lehren, dass alle Menschen gerettet werden würden, würde dieser Vers überhaupt keinen Sinn ergeben. Er lehrt in Übereinstimmung mit der gesamten Lehraussage der Bibel, dass diejenigen Rettung finden, die das Versöhnungsangebot annehmen. Daher lautet der zweite Punkt auch die persönliche Perspektive. Du brauchst Versöhnung. Was mussten die Kolosser tun, um die Versöhnung anzunehmen? Was müssen sie tun, um versöhnt zu werden? Nun, zuerst einmal müssen sie die Diagnose von Vers 21 akzeptieren. Sie sind entfremdet, Feind Gottes. Ihr Leben ist gegen Gott gerichtet. Und sie müssen Jesus Christus als den einzigen und wahren Mittler zwischen Gott und Christus und zwischen Gott und Mensch Vertrauen schenken. Bitten Sie Jesus Christus, dass er Ihnen Ihre Rebellion vergibt. Bitten Sie ihn, dass er Sie mit Gott versöhnt, und er wird es tun. Durch Christus gibt es einen Weg zu Gott. Die Kluft ist durch die Brücke von Jesus überwindbar geworden. Der Weg zu Gott ist frei. Ganz im Gegensatz zum Zugang zu der Versöhnungskirche in West-Berlin. Die Versöhnungskirche wurde im 19. Jahrhundert errichtet und geriet mit der DDR in den Grenzstreifen zwischen Ost- und West-Berlin. Sie stand zwischen innerer und äußerer Berliner Mauer, mitten im Todesstreifen. Die Versöhnungskirche konnte leider ihrem Namen nicht gerecht werden. Hier, wo die Botschaft der Versöhnung verkündigt werden sollte, lebte das Stasi-Regime sein gegen Gott gerichtetes Handeln umfänglich aus. Sie versperrten den Zugang zur Kirche 1961. Niemand durfte mehr diese Kirche betreten. Sie erdreisteten sich, den Kirchturm als Geschützturm zu missbrauchen. Der Turm, von dem die Kirchglocken eigentlich einladen sollten zum Gottesdienst, wurde zum Töten umfunktioniert. Die Machthaber gingen sogar so weit, die Kirche letztlich gänzlich zu zerstören. 1985 wurde sie dem Erdboden gleichgemacht, gesprengt. Die Begründung? So konnten sie den Grenzstreifen besser einsehen. Der Todesstreifen wurde so nochmals besiegelt. Die DDR-Funktionäre konnten eine Versöhnungskirche nicht ertragen. Ihre Mission stand ganz unter dem Zeichen der Trennung, ja, des Todes. Gottes Mission steht diesem Handel in scharfen Kontrast gegenüber. Gott initiiert eine umfassende Versöhnungsmission. Er öffnet seine Arme für seine Feinde. Er lädt jeden ein. Und wer Gottes Versöhnungsangebot annimmt, darf sicher wissen, er findet Versöhnung. Gott will wirklich alle. Und Gott setzt deshalb alle Hebel in Bewegung, um seine Feinde zu seinen Freunden zu machen. Der bekannte Evangelist Theo Lehmann betont in seiner Verkündigung des Evangeliums immer wieder, dass Gott alle will und dass jeder zu ihm kommen kann. Es gibt keinen Todesstreifen zwischen Gott und Mensch. Gott hat durch Christus eine sichere Brücke zu ihm gebaut. Lehmann predigte als Jugendpastor unter dem Druck des DDR-Unrechtsregimes. Mit folgendem Lied machte er Gottes Anspruch deutlich. Es trägt den bezeichnenden Titel »Gott will alle«. Kein Mensch ist Gott zu gut, zu schlecht. Wer zu ihm kommt, der ist ihm recht. Gott will alle. Punker, die sich eine Ratte halten, Pfarrer, die treu ihr Amt verwalten, Gruftis, die in den Grüften sitzen, Kellner, die für die Gäste flitzen. Schwache, die immer nur versagen, Starke, die auch Kritik vertragen, Alte, die vor dem Sterben zittern, Kranke, die nicht nur durch Leid verbittern. Frauen, die sich für Geld verkaufen, Männer, die ihr Gehalt versaufen, Eltern, die ihre Kinder hauen, Kinder, die sich ein Luftschloss bauen, Penner, die unter Brücken hausen, Playboys, die durch die Gegend brausen, Mädchen, die Kinder abgetrieben, Mütter, die ihre Kinder lieben. Die Punker und die Pfarrer, Gruftis und die Kellner, Gott will alle. Auch die Eltern und die Kinder, Redner und die Sünder, Ladies und die Sucher, alle. Die Penner und die Playboys, Rocker und die Christen, Gott will alle. Wer in Gottes Versöhnungshandeln hineingenommen wird, wer dieses Versöhnungsangebot von Jesus Christus annimmt, der wird umfassend verändert. Der wird in eine ganz neue Situation hineingebracht. Und darum geht es am Abschluss unseres Predigttextes in Vers 22, wo Paulus schreibt, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Paulus zeigt, was sich alles grundsätzlich verändert, wenn jemand das Versöhnungsangebot Gottes annimmt. Derjenige, der versöhnt wird, wird heilig, tadellos und unverklagbar. Vor der Versöhnung hieß es noch entfremdet, feindliche Gesinnung, böse Werke. Nach der Versöhnung nun heilig, tadellos und unverklagbar. Und Paulus formuliert hier im Griechischen mit einer Alliteration alle diese drei Wörter, heilig, tadellos, unverklagbar, beginnen im Griechischen mit einem A, um einfach nochmal deutlich zu machen, die Schönheit dessen, in die Gott jemanden hinein verändert. Heilig, das bedeutet, wir sind nun getrennt von der Sünde und leben in Gemeinschaft mit dem heiligen Gott. Wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft des Satans, sondern wir sind dazu befreit, für Gott zu leben. Tadellos, das heißt, dass wir in Anlehnung an die Opfer im Alten Testament nun makellos vor Gott darstellen. Im Alten Testament wurden Tieropfer gebracht und diese mussten bestimmte Kriterien einhalten. Sie sollten makellos, das heißt ohne Fehl sein. Nun, das einzig vollkommene, wirklich makellose Opfer war Jesus Christus. Und er stirbt als unschuldiges Lamm für uns. Und der gleiche Begriff wird nun für diejenigen verwendet, die zu Jesus Christus gehören. Wir dürfen vor Gott treten, weil wir durch Christus keine Schuld mehr haben. Wir sind vor Gott makellos, nicht weil wir makellos sind, sondern weil Christus an unsere Stelle getreten ist. Und dann sind wir auch noch unverklagbar. Niemand kann uns mehr Schuld nachweisen. Der Satan versucht, jeden Menschen vor Gott anzuklagen. Wer erlöst ist, darf aber wissen, dass Satan keine Basis mehr hat, aufgrund dessen er uns anklagen könnte. Jeder Grund für eine Anklage ist ihm genommen. Die Erlösung durch Christus ist allumfassend, heilig, tadellos, unverklagbar. Dieses neue Leben haben wir alleine Jesus Christus zu verdanken. Das Loblied auf Jesus Christus im Kolosserbrief proklamiert ihn als den Herrn der Gemeinde, als den Anfang des Heils, als den Friedensstifter und Versöhner. Er ist der Weg zu Gott, er ist der Schöpfer der Welt, er ist wirklich König. Alles konzentriert sich schließlich und endlich auf ihn als die einzig wahre Person, um die es sich dreht. Alleine ihm, alleine Jesus gebührt Ehre und alle werden sich einmal vor ihm verneigen. Jeder Mensch wird sich am Ende vor ihm als dem Schöpfer verantworten müssen. Und am Ende wird die Versöhnungsmission beendet werden und dann wird gerichtet werden. Jesus selbst lehrt dies im Matthäus-Evangelium Kapitel 25. Dort berichtet er über die Zukunft, wo jeder einzelne Mensch vor Gott erscheinen wird. Und dort sagt er, wenn aber der Sohn des Menschen, das heißt Jesus Christus, in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her zu mir, ihr Gesegneten meines Vaters und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Und dann wird er aber zu denen zu Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Und sie werden in die ewige Strafe hineingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Am Ende gibt es für jeden zwei Ausgänge. Den Ausgang zu Rechten für immer bei dem, der durch Christus versöhnt ist, oder den Ausgang zur Linken für immer in der Gottesferne. Entweder ewiges Leben oder ewige Strafe. Deine Situation ist also klar. Ohne den Mittler Jesus Christus, ohne sein Versöhnungshandeln wirst du zu Recht verurteilt, wirst du aufgrund deiner Feindschaft zu Gott rechtmäßig verklagt und gerichtet. Versöhnung findest du alleine bei Christus, bei dem vollkommenen Mundus Mediatoris, bei dem Mittler zwischen Gott und Mensch. Versöhnung findest du am Kreuz, dort, wo deine Schuldschrift angeheftet und bezahlt wurde. Und deshalb lädt Christus durch seine Boten ein, lasst euch versöhnen mit Gott. So lautet auch das Thema der Predigt, Gottes Versöhnungsmission. Gott will alle. Rettet Gott alle? Ja, Gott will alle. Er bietet jedem seine Vergebung an. Aber Rettung findet nur der, der dieses Angebot auch annimmt, der sich versöhnen lässt mit seinem Schöpfer. Andres Del Pino nahm das Versöhnungsangebot Gottes an. Er wuchs in einer armen Familie in Havanna auf und kam schon früh mit okkulten Praktiken in Berührung. Mit 17 Jahren weihte er sich dem Satan. Seitdem war Wahrsagerei seine Einnahmequelle. Er wurde zu einem gefürchteten, aber auch sehr einsamen Mann. In der Corona-Krise ab 2020 erlebte inzwischen auf Kuba, wurde es noch einsamer um ihn. Sein Dorf wurde abgeriegelt, es gab kaum noch Nahrungsmittel. Mitten in diese Einsamkeit hinein kam ein Christ zu ihm, Lorenzo, und er lud ihn ein, zum kostenlosen Mittagessen in seine Kirchengemeinde zu kommen. Und dann lud er ihn zu den Gottesdiensten ein. Andres Del Pino besuchte die Gottesdienste und wurde dort mit der Realität, mit der Macht, aber auch mit der Liebe von Jesus Christus konfrontiert. Nach regelmäßigen Gottesdienstbesuchen war es irgendwann soweit. Er kam nach einer Predigt auf Lorenzo zu und sagte: Ich will ein neues Leben. Ich will Christ werden. Über den Tag, an dem der Wechsel von einst zu jetzt bei ihm stattfand, sagte er: Der Tag meiner Bekehrung, das kann niemand nachempfinden. Alles wurde anders, alles wurde neu. Frieden im Herzen spüren, zu Gott beten können. Ich bin ein neuer Mensch geworden. Hätte auch sagen können mit Vers 22, ich bin jetzt heilig, ich bin tadellos, ich bin unverklagbar. Er erlebte das, was Paulus beschreibt, nachdem er von der kosmischen Perspektive zur persönlichen gewechselt hat. Ich lese noch einmal. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Amen. Wir wollen den Dank und die Freude über diese Versöhnungsmission zum Ausdruck bringen, indem wir nun einstimmen in das Lied »Mir ist Erbarmung widerfahren«.